Jesus, ich möchte dir danken, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen und dass wir wissen können, du bist jetzt schon da, ja, und du kommst dann auch mal wieder und dann wird alles ganz anders. Vielen Dank, dass wir diese Hoffnung haben und vielen Dank, dass du auch uns jetzt auch in dieser Zeit hilfst und du tust es auch mit deinem Wort und wir hören heute Morgen auf dein Wort und ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen sprichst. Dass du uns was mitgibst, was wir brauchen können, gerade zu Beginn dieses neuen Jahres. Dank dir für diesen Segen. Amen. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen, Gottes Wort weiter zu sagen. Ich erachte das als ein Privileg, dass das so sein darf. Ich hoffe, die Freude ist beiderseits. Wünsche euch noch ein gesegnetes neues Jahr. Betonung liegt auf gesegnetes neues Jahr. Das Jahr ist ja noch frisch und jung. Und ich glaube, es hat auch wieder allerhand zu bieten. Und dazu wünsche ich euch einfach viel Weisheit. Ich wünsche euch den Schutz und die Bewahrung Gottes auf all euren Wegen. Das liegt mir richtig am Herzen. Ich wünsche euch so eine innige Beziehung zu Jesus und auch zu seinem Wort, dass seine Wünsche zu euren werden. Das würde nämlich dann bedeuten, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Das wäre doch klasse in diesem neuen Jahr. Und ein erster Schritt könnte vielleicht sein, dass man sich mit der Jahreslosung beschäftigt. Es ist allzeit so üblich, dass man zu Beginn des neuen Jahres auch mal über die Jahreslosung sprich, doch was ist eigentlich eine Jahreslosung? Auch auf die Gefahr hin, dass es der ein oder andere von euch schon weiß, kläre ich mal kurz diesen Begriff Jahreslosung, bevor wir dann über sie reden. Ja, was ist eigentlich eine Jahreslosung? Ist das so eine Art Orakel, dass die Christen davor bewahrt werden, für das neue Jahr nicht im alten Kaffeesatz wühlen zu müssen? Oder ist es so eine Art frommer Zauberspruch, mit dem man jeden Zauberer glatt an die Wand reden kann? Was ist eine Jahreslosung? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die Jahreslosung, die erste kam 1930 sozusagen auf den Markt. Der erste Bibelvers, der als Jahreslosung galt, der wurde von einem schwäbischen Pfarrer, wie kann es auch anders sein, die Schwaben wieder, ne? Einem schwäbischen Pfarrer, Otto Riedmüller, ausgewählt. Er war damals der Vorsitzende, da muss ich glatt hingucken, des Reichsverbandes weiblicher Jugend. Ja, weiblicher Jugend. Ja. Aber er hat natürlich die Jahreslosung nur herausgegeben in Absprache mit dem Dachverband der evangelischen Jungmännerbünde. Damit haben wir es dann wieder gehabt. Ja, war alles zusammen dann. Das war doch schön. Die erste Jahreslosung aus dem Jahr 1930 stammte aus Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und jetzt kommt die Begründung. Warum hat Riedmüller das gemacht? Warum hat er eine Jahreslosung herausgegeben? Er wollte damit den Parolen der Nationalsozialisten seiner Zeit ein Bibelwort entgegensetzen. Hört, hört. Und seit 1969 beteiligt sich auch die römisch-katholische Kirche daran und ab dem Jahr 1970 werden Jahreslosungen, Monatssprüche, alle Bibellesepläne herausgegeben von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellese. Also Jahreslosung, so alle ja, 3 Jahre im Voraus wird für jedes Jahr ein Bibelvers ausgewählt. Also, um die Frage abzuschließen, ursprünglich war die Jahreslosung dazu gedacht, um nationalsozialistischen und rechten Gruppierungen ein Bibelwort entgegenzusetzen? Heute wählen die Christen die Rechten, ne? Finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Und auch heute ist sie weder Orakel, noch ist sie ein Zauberspruch. Für viele Christen ist die Jahreslosung einfach ein Leitvers. Ich glaube, so sollten wir sie auch sehen. Ein Leitvers für das kommende Jahr. Und ihr könnt euch jeden Sonntag daran erinnern, die Antje war so nett, uns am Eingang wieder die Jahreslosung auszuhängen. Als Plakat, so können wir sie jeden Sonntag anschauen. Dies Jahr nicht in einem Spiegel, also wie Christian letzten Sonntag sagt, mit Frisieren und so, das ist dann nicht. Aber man kann zumindest diesen Satz lesen. Und den schauen wir uns heute mal näher an. Er ist aus dem Neuen Testament, der Bibel, 1. Korinther 16, den Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Eigentlich könnte das die kürzeste Predigt aller Zeiten sein, dachte ich mir so. Ja. Im Grunde ist es eine Aufforderung, die in ihrer Aussage umfassend ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also, Amen dazu und schon könnte ich aufhören mit der Predigt. Nicht? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also halten wir uns daran und das Jahr 2024 wird herrlich. Und ich muss zugeben, ich habe bei der Vorbereitung der Predigt schon auch gezuckt. Ich habe gedacht, warum nicht nach diesem Satz aufhören, sich wieder hinsetzen? Amen dazu und gut ist. Ja, da hätte ich mir so die Arbeit gespart in der Vorbereitung für die Predigt. Jeder hätte bestimmt was zum Nachdenken gehabt, dass das ganze Jahr ausreichen würde. Und es wäre so ein kleiner Paukenschlag zu Beginn des Jahres. Hey, der Zöllner hat sich nach einem Satz wieder hingesetzt. Das hat er tatsächlich gemacht. Wären da nicht diese Stimmen, die hinterher zu mir kommen und sagen, Hans-Werner, du hast uns gar nicht erklärt, wie das in der Praxis aussehen kann. Als müsste man die Liebe erklären. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird auch heute eine Predigt gegeben. Aber nicht darüber, ob unser Leben und Tun von Liebe geprägt ist. Ich glaube, nach diesem Satz brauchen wir darüber nicht mehr zu reden. Diese Aussage von Paulus ist klar. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und auch hier können wir die Worte drehen, wie wir wollen. Hier steht im Urtext das griechische Wort Panta. Nicht Panda wie der Bär, sondern Panta. Und das heißt alles, jedes, jede Art von. Es geht also ausnahmslos um alles. Und da haben wir es schon. Also wer noch keine Herausforderung hatte für das Jahr 2024, hier ist sie. Ausnahmslos jede Handlung, jedes Wort, jeder Gedanke geschehe in Liebe. Ah, Moment, da war doch noch was. Da war doch noch was, das könnte mich vielleicht retten. Gibt es nicht im Urtext verschiedene Worte, wo wir in Deutsch nur Liebe sagen? Ja, tatsächlich, das gibt es. Da haben wir zum Beispiel dieses Wörtchen Phileo. Es bedeutet so lieb haben oder auch so gern haben. Manche von euch kennen vielleicht dieses Wörtchen Philadelphia. Da ist so dieses Phileo mit drin. Das ist die Bruderliebe. Also eine Liebe, die den anderen einfach gern hat. Ja, aber diese Art von Liebe, die finden wir eben nicht in der Jahreslosung, sondern da steht das andere Wort, das wir im Neuen Testament finden und das nennt sich Agape. Es wird einfach mit Liebe übersetzt, aber es ist keine normale Art von Liebe. Ich habe mal in einem nicht so ganz frommen Wörterbuch mal nachgeschaut, was steht denn da zu diesem Begriff? Nennt sich Wikipedia, falls jemand das ein Begriff ist. Ich habe gefragt, was könnte denn die Bedeutung dieses Begriffs Agape sein? Und ich zitiere, Agape bezeichnet eine von Gott inspirierte, uneigennützige, insbesondere auch die gegenseitige Liebe der Christen. Agape ist eine bedingungslose, einseitige, befreiende und auf andere zentrierte Liebe. Wow. Krass. Diese Liebe ist nicht besser als die Philadelphia-Liebe. Ganz bestimmt nicht. Aber ich dachte mir so, ja, zwischen gern haben und uneigennützig lieben, ist, glaube ich, ein bisschen ein Unterschied. Ich denke, jeder von uns kriegt es schon irgendwie hin, den anderen gern zu haben. Und manche können uns auch so richtig gern haben, ne? Aber für eine bedingungslose, einseitige, uneigennützige und auf den anderen zentrierte Liebe, da braucht es schon ein bisschen mehr. Das geht nicht, ohne dass Gott uns dabei hilft. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum hier von Agape die Rede ist und nicht von Phileo. Gott möchte uns gerne helfen, andere zu lieben. Er möchte nicht, dass wir es aus eigener Kraft versuchen, andere zu lieben, sondern er möchte, dass wir uns von ihm selbst inspirieren lassen, andere nicht nur gerne zu haben, sondern auch zu lieben. Und wenn wir an die Jahreslosung denken, dann möchte ich sehen, wer von uns hier drin das hinbekommt, ohne Gottes Hilfe. Jetzt gibt es auch Menschen, die kommen eben nicht aus Schwaben, und die fragen sich dennoch, schaffe, Häuslebauer, muss denn immer alles mit Arbeit verbunden sein, mit Anstrengungen verbunden sein? Warum soll ich eigentlich lieben? Mensch, kann man da nicht ein bisschen kleinere Brötchen backen? Geht's nicht vielleicht auch mit ein bisschen Sympathie für den anderen? Also warum? Ich bringe diesen Spruch immer wieder gerne, wenn man Kinder sieht, oder wer mit Kindern zu tun hat, der weiß das, wenn sie miteinander streiten, dann geht man manchmal hin zu ihnen und sagt, jetzt hört auf zu streiten. Und was hört man als erstes?
Der hat angefangen.
Ja, jetzt kommt es erst. Bei Agape ist es nicht anders. Gott hat angefangen damit. Darum sollen wir lieben. Wir lesen in 1. Johannes 4, 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat angefangen. Also das ist wirklich unbestritten. Denken wir zum Beispiel an Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus hat seinen Luxusplatz im Himmel an der Seite Gottes des Vaters verlassen. Er ist auf diese Erde gekommen, obwohl er genau wusste, das interessiert keinen Menschen in irgendeiner Weise. Religion gab es zur damaligen Zeit auch schon. Die Menschen sind irgendwie religiös schon irgendwie klargekommen. Ich meine, dass Jesus solch einen furchtbaren Tod an einem der schlimmsten Folterinstrumente seiner Zeit erleben und erleiden musste, das zeigt doch, wie sehr ihn die Menschen gemocht haben. Wie sehr sie ihn erwartet haben. Aber Jesus sagt, ich kann nicht anders. Ich liebe dich und ich möchte, dass du eines Tages mit mir zusammen beim Vater im Himmel bist und deshalb mache ich es. Und das ist Agape-Liebe. Eine Liebe, die wir, glaube ich, wieder lernen müssen. Ich bin fest davon überzeugt, dass viel zu viele Nachfolger Jesu nicht wissen, was es bedeutet, diese Agape-Liebe aus unserer Jahreslosung wirklich auszuleben. Wir haben in unserer Gesellschaft so gelernt, den Menschen immer ein Stück weit als Ganzes zu sehen. Der Mensch ist lieb. Oder der Mensch ist böse. Oder dieser Mensch, das ist ein Dieb. Oder der andere Mensch, das ist ein Lügner. Der Mensch, das ist ein Mörder. Der Mensch ist ein Betrüger. Der Mensch ist dies, der Mensch ist jenes. Aber stimmt es wirklich? Am Verhalten von Jesus können wir sehen, dass es so nicht stimmt. Das Verhalten von Jesus sagt aus, der Mensch ist grundsätzlich liebenswert. Er ist nicht gut, das habe ich nicht damit gesagt, nicht missverstehen. Der Mensch ist liebenswert. Grundsätzlich. Was ihn vielleicht gut oder böse macht, das ist nicht der Mensch an sich. Es ist sein Verhalten. Es sind seine Worte. Es sind seine Handlungen, die er tut. Auch hier müssen wir hören, was Jesus zu uns sagt. Zum Beispiel Matthäus 7, 12 bis 23, da geht es um das Tun des göttlichen Willens. Und dort sagt Jesus, an ihren Früchten, also an dem, was bei rauskommt, wenn sie denken, wenn sie leben, ihr Handeln, ihr Tun, daran werdet ihr sie erkennen. Und das bedeutet, dass wir als Nachfolger Jesu das tun müssen, was uns vom Apostel Paulus in 1. Korinther 2 aufgetragen ist. Dort heißt der natürliche Mensch, der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber, das seid jetzt ihr, die an Jesus glaubt, der geistliche Mensch aber beurteilt unterscheidend alles und wird auch selber von niemandem richtend beurteilt. Das sind so die Bedeutungen dieser beiden Worte. die Nuancen dieser beiden Wörter beurteilt. Auf den ersten Blick sieht es so aus, ja, Hans-Werner, hier geht es doch gar nicht so um Liebe. Und das stimmt, es geht primär nicht um Liebe, aber ich denke, es geht um einen Ansatz, wie man die Agape-Liebe ausleben könnte. Wir können Agape-Liebe nicht in die Praxis umsetzen, solange wir nicht gelernt haben, zu beurteilen und zu unterscheiden. Jesus sagt uns grundsätzlich, jeder Mensch ist vorbehaltlos und uneingeschränkt liebenswert. Manche sagen, das ist nur eine fromme und billige Floskel. Aber ich sage dazu, dass das nicht so ist, merkst du spätestens dann, wenn du mal versuchst, es umzusetzen. Das zu leben. Jeder Mensch ist vorbehaltlos und uneingeschränkt liebenswert. Was? Aber der hat doch gelogen. Ja, das hat er. Und die hat mich doch betrogen. Ja, das hat sie. Und der hat mich geschlagen, der hat mich in das Licht geführt. Ja, das hat er. Und all diese Taten und noch viel mehr, die sind böse. Die werden auch heute nicht gut geredet. Sie müssen geahndet werden, sofern es juristisch notwendig ist. Klar. Sie müssen besprochen werden, sofern es zwischenmenschlich geboten ist, klar. Sie müssen geklärt werden, sofern es möglich ist. Versteht ihr? Bei dem, was Jesus unter Liebe versteht, geht es nicht primär um das, was wir tun. Für alles, zu was wir Menschen an Bösem fähig sind, vom Allerkleinsten bis zum Allergrößten, dafür ist Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben. Dafür gibt es Jesu Vergebung. Dafür gibt es Jesu Heilung der Seele. Dafür gibt es Wiederherstellung, dafür gibt es Befreiung. Wir werden eines Tages vor Gott für unser Reden und Handeln zur Rechenschaft gezogen. Nicht deshalb, weil wir Mensch sind. Sonst stehe ich eines Tages vor Gottes Thron und er sagt, oh Hans-Werner, es tut mir leid, du bist ein Mensch, gerichtet. So geht's nicht, so nicht. Ganz am Anfang der Bibel steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und wenn Jesus zu uns sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann möchte er nur, dass wir das tun, was Gott auch tut. Gott hat den Menschen geschaffen und Gott hat keine Liebe, das wissen wir. Gott ist die Liebe. Vollkommen. Und deshalb liebt er den Menschen wie sich selbst. Vorbehaltlos, uneingeschränkt, uneigennützig. Das ist die Agape-Liebe Gottes. Den Menschen immer lieben, aber sein Reden und Handeln muss beurteilt und es muss angemessen damit umgegangen werden. Also ich bin zu diesem Thema völlig anders aufgewachsen. Deshalb ist es auch so eine große Herausforderung für mich, Agape-Liebe zu leben. Ich bin so aufgewachsen, dass man mir beigebracht hat, Mama liebt dich, wenn du brav bist. Papa, der hat dich wirklich gern, der mag dich, aber nur dann, wenn du gehorsam bist und tust, was er dir sagt. Du wirst geliebt, wenn du dich angemessen verhältst, so habe ich es gelernt. Und damit wurde bei mir von Kindesbeinen an etwas miteinander verknüpft, was aus Gottes Sicht niemals voneinander abhängig sein darf. Die Liebe zum Menschen und sein Handeln. Niemals voneinander abhängig sein. Und wenn ich jetzt einen Menschen lieben möchte, so richtig von Herzen, dann grätscht mir immer wieder sein Handeln dazwischen. Und das ist das Problem. Für viele auch mit dieser Liebe. Und schon geht das Theater in meinem Kopf wieder los und ich muss gucken, wie ich das wieder auseinanderkriege. Dass ich den Menschen wieder lieben kann. Also, warum sollen wir lieben? Weil Gott damit angefangen hat. Er liebt mich vorbehaltlos. Und das hat er als Basis dafür gedacht, dass auch ich in der Lage bin, andere Menschen so zu lieben, dass ich dabei nicht auf ihr Handeln schaue. Das Handeln muss extra beurteilt und behandelt werden. Aber ich habe noch eine zweite Idee, warum wir andere lieben sollen. Die finden wir in Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus. dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran werden oder wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein neues Gebot gebe ich euch. Dieses Wörtchen Gebot kann man auch mit Befehl übersetzen. Einen neuen Befehl gebe ich euch. Wow, dann hört es sich schon ganz anders an, ne? Agape-Liebe ist demnach überhaupt keine Option, bei der ich als Nachfolger wählen kann, ja, mache ich es oder mache ich es nicht? Liebe ich den anderen oder lasse ich es lieber? Es wird uns befohlen, uns untereinander vorbehaltlos und uneingeschränkt zu lieben. Aber wie kann das sein? Ich kann mich noch erinnern, das ist schon über 20 Jahre her, da habe ich mit einem Mitarbeiter in der Gemeinde, wo ich Pastor war damals, haben wir zusammen missionarische Hauskreisarbeit gemacht. Und da sind wir eines Tages auch auf dieses Thema Gottes Liebe gekommen. Und ich kann mich nur erinnern, wie sehr sich eine unserer weiblichen Teilnehmerinnen einfach dagegen gewehrt hat, dass die Liebe befohlen werden kann. Für sie ist Liebe immer mit Emotionen verbunden gewesen, in irgendeiner Form. Man braucht Emotionen zum Lieben, sonst geht das nicht. Aber stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Wir haben es eben gelesen. Einen neuen Befehl gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Warum kann das befohlen werden? Habe ich mich gefragt. Ja, ganz am Anfang der Predigt habe ich versucht, Agape-Liebe so ein bisschen zu beschreiben. Es ist eine göttlich inspirierte Liebe und genau deshalb kann sie befohlen werden. Wir haben es hier mit einer Art von Liebe zu tun, zu der wir Menschen von uns aus überhaupt nicht in der Lage sind. Können wir nicht. Und deshalb brauchen wir Gottes Hilfe. Und beim Nachdenken habe ich gedacht, ey, das hat er cool gemacht. Also wirklich. Er befiehlt uns, eine Art von Liebe zu praktizieren, die wir ohne ihn gar nicht ausüben können. Und das mit dem Ergebnis, es geht nicht ohne ihn, wenn wir es in die Praxis unseres Alltags umsetzen möchten. Also, es handelt sich um einen Befehl, der uns quasi dazu verdonnert, nie mehr ohne Gott unterwegs zu sein. Ist das cool? Finde ich klasse. Hat er super arrangiert. Und warum das Ganze? Er schreibt hier, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist ein Markenzeichen eines Nachfolgers Jesu. Wenn jemand einen Nachfolger Jesu sucht, dann findet er ihn wo? Genau an der Stelle, wo man sich untereinander uneingeschränkt lieb hat und genial miteinander auskommt. Dort, wo die Agape-Liebe in einer wunderbaren, in einer von Gott abhängigen Weise umgesetzt wird, sprich hier bei uns im CZG, nicht? Wir sind doch alles Nachfolger Jesu, ne? Ich fasse das bisherige zusammen. Ihr könnt noch ein bisschen drüber nachdenken, über das, was ich gerade gesagt habe. Also wir kommen nicht darum herum, alle Dinge unseres Lebens in Liebe zu denken, zu reden und auch zu tun. Und warum sollen wir das machen? Erstens, weil Gott damit angefangen hat. Er hat uns zuerst geliebt. Damit haben wir eine Basis für unsere Liebe zu allen Menschen in unserem näheren und weiteren Umfeld. Und zweitens, weil es unser Markenzeichen ist als Nachfolger Jesu. Wenn irgendein Mensch auf dieser Welt einen Nachfolger Jesu sucht, dann wird er ihn dort finden, wo die Agape-Liebe umgesetzt wird. In unnachahmlicher Weise umgesetzt wird. Ja, und jetzt schauen wir uns noch ein paar biblische Tipps an. Wie kann das denn aussehen? Ich habe dazu 4 Bibelstellen ausgewählt, die uns dabei helfen können, darüber nachzudenken. Also ich serviere euch jetzt nur die Zutaten zu dem Menü. Das Menü für euer Leben müsst ihr so selber zusammenbasteln. Ja? Nicht, dass jemand sagt, der hat mir jetzt Praxis für die Tipps für die Praxis angeboten, das sind gar keine. Doch, sind sie schon, aber ihr müsst sie vollenden. Das müsst ihr selbst machen. Ich habe Bibelstellen ausgewählt, in denen immer da, wo Liebe steht, ihr Agape denken könnt. Weil da steht im griechischen Urtext genau dieses Wort, habe ich darauf aufgepasst, extra solche rausgesucht. Das ist wichtig. Also ich lege die Bibelstellen nicht im Detail aus, aber ich versuche trotzdem, Ihnen so ein paar Impulse zu entlocken für unseren Alltag, für das, wie wir Agape, Liebe umsetzen können. Und die erste Bibelstelle ist aus Hebräer 10. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Agape-Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Lasst uns aufeinander Acht haben. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass dein Glaube an Jesus Christus eben nicht deine Privatsache ist. Sie geht mich auch was an. Und dein Glaube geht der was an und dein Glaube geht den was an und so weiter. Ja? Also völlig entgegensätzlich dem, was wir so in unserer Gesellschaft so praktizieren. Ja? Man sagt, ja, man kann nicht über politische Gesinnungen reden und man spricht auch nicht über seine finanzielle Situation. Gut, manchmal kann man es einfach nicht verbergen, okay, dann ist das was anderes. Und man spricht auch nicht über religiöse Ansichten und über seinen Glauben, da spricht man nicht drüber, das macht man nicht. Ja, ja gut, außer man hört auf die Heilige Schrift, weil dort steht, lasst uns aufeinander Acht haben, schau nach dem Nachfolger links und rechts von dir. Und in diesem Vers geht es nicht um die gesellschaftlichen Dinge, nicht um Finanzen, es geht nicht um Arbeit und Gesundheit, da kommen wir gleich in einer anderen Bibelstelle noch dazu. Es geht hier darum, dass wir darauf achten, ob der andere noch auf einem guten geistlichen Weg ist, da muss man schon genau hinschauen. Und beurteilen und unterscheiden. Und dabei sollen wir bei dem anderen Reize setzen, in Liebe zu handeln. Ganz im Sinn von Epheser 2, Vers 10, wo Paulus zu uns sagt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also es geht darum, meinem Mitmenschen zu helfen, dass er diese guten Werke für sein Leben und für den anderen und für andere findet und tut. Nicht das, was ich immer wieder mal höre und sage, also das ist ja nun wirklich meine Sache. Nee, ist es nicht. In Bezug auf Glaube ist es nicht deine Sache. Ich pass auf, ob du auf dem richtigen Weg bist und du tust es hoffentlich auch für mich. Und so bringen wir uns gegenseitig in den Himmel. Ist doch was Himmlisches. Ist doch schön. Ja? Gar nicht so schrecklich, wie manche sich das vorstellen. Und das geht nur in der Gemeinde, nur im Miteinander. Und deshalb sollen wir sie nicht verlassen. Nur weil jemand sich nicht um mich gekümmert hat, dann verlasse ich diese Gemeinde. Die mögen mich alle nicht. Oder weil mir die Musik nicht gefällt. Schlechter Stil oder die Predigt. Oh, wenn immer wenn dieser Zöllner, dann würde ich gerne in Alaska in eine Gemeinde gehen oder was. Ja? Halleluja, siehst du? Alles klar. Wir fragen nach den Werken Gottes, nach seinem Willen, nicht nach unseren Befindlichkeiten. Das ist für mich ganz wichtig. Ich frage mich, Herr, wo willst du mich haben? Und er wollte mich in dieser Gemeinde haben und bei allen Hochs und Tiefs und rüber und über und was. Hier bin ich, weil Gott es sagt. Und wenn Gott sagt, du gehst woanders hin, dann gehe ich woanders hin. Nicht dann, wenn ich Lust habe oder wenn mir irgendjemand an die Füße tritt oder was auch immer. Das ist wichtig. Damit wir aufeinander achten können, uns kennenlernen können und miteinander den Weg gehen können. Das ist so, so wichtig. So können wir uns gegenseitig zum Segen werden im Rahmen der Werke Gottes. Nächster Tipp. Denn das ist die Liebe, die Agape-Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und jetzt kommt das Wichtigste, denn seine Gebote sind nicht schwer. Wer von euch hat bei diesem Satz sofort an die 10 Gebote gedacht? Also ich persönlich, mir geht es immer so, wenn ich Gebote höre in der Bibel, dann denke ich immer gleich an die 10 Gebote. Aber wenn wir es genau nehmen, dann ist doch die Jahreslosung für 2024 auch sowas. Es ist doch auch ein Gebot Gottes im Sinn von der Aufforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Sollte es also wieder mal dazu kommen, dass du dir vielleicht Gedanken darüber machst, wie du deine Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen könntest, hier wäre ein guter Tipp. Halte Ausschau nach dem, was dir Gott in seinem Wort mitgibt als Hilfen und als Anweisungen und dann tu es. So einfach ist Agape-Liebe. Nächster Tipp. 1. Johannes 3, 16 und 18. Daran haben wir die Agape-Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Agape-Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht Agape lieben, das steht sogar als Verb dort, mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Es gibt ein wirklich untrügliches Zeichen dafür, dass Gott uns wirklich lieb hat. Das ist das, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und jetzt sagt er uns einfach, mach's mir nach. Gerade in Bezug auf andere Menschen. Und jetzt geht's, nein, Hans Werner hat nicht gesagt, wir sollen alle lebensmüde werden und uns umbringen. Das hat er nicht gesagt und Gott auch nicht. Wenn wir die Worte genau anschauen, dann sagt Jesus uns ganz einfach, mach nicht nur Sprüche. Sondern pack an mit dem, was du hast und bist, auch wenn es dich was kostet. An dieser Stelle werden jetzt nicht nur reiche Menschen angesprochen. Ich glaube, dass jeder dieser Welt Güter hat. Mancher hat mehr davon, mancher weniger. Ja, das ist so. Und welche davon weggegeben werden können, um jemandem zu helfen, das bleibt immer demjenigen überlassen, der gibt. Auch das ist so. Und es kann dabei auch nicht darum gehen, dass wir jegliche Vernunft beiseite legen, wenn wir anderen geben, wenn wir spenden oder so. Auf keinen Fall. Also mir ist da so die erste Hilfe eingefallen, wenn ich an einen Unfallort kommen würde. Gut, ich lege mich gleich neben den, der blutet, das ist so mein Wesen. Aber für alle anderen gilt einfach das, dass sie sagen, gut, achte auf dich selbst, dass du nicht in Gefahr gerätst, dass dir selbst nicht passiert, weil dann kannst du auch niemand anders mehr helfen. Oder im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, setzt deine eigene an. Das ist nicht egoistisch, sondern wenn du dem anderen hilfst, seine aufzusetzen und dir dabei selbst die Luft ausgeht, das ist nicht so geschickt. Und so ist es auch hier. Mir kommen in dem Sinne in diesem Zusammenhang immer wieder so die Berichte aus der Apostelgeschichte in den Sinn, wo es um die Gemeinschaft ging der Jerusalemer Gemeinde. Sie verkauften alles, heißt es da. Und sie hatten alles gemeinsam. Niemand hatte etwas mehr für sich. Das wird immer als das große Ideal hingestellt. Und das ist auch toll gewesen. Das ist keine Frage, dass man das so gemacht hat. Ich stelle das auch in dem Sinn gar nicht in Frage. Aber wir lesen später in den Briefen des Paulus, dass er Spendensammlungen anberaumt hat bei den Gemeinden für die Jerusalemer Gemeinde. Weil sie arm geworden sind. Darüber wird selten gesprochen. Vermutlich waren sie arm geworden durch ihr Verhalten, das damit zu tun hatte. Sie leben in irgendeiner Euphorie. Ja, Jesus kommt bald wieder. Wir brauchen nichts mehr. Wir kaufen alles, haben alles gemeinsam. Aber wer keine Güter hat, wer nichts mehr zum Handeln hat, kann irgendwann nicht mehr handeln. Und dann hat er selber nichts mehr. Es ist also schon wichtig, dass wir klug sind und nachdenken, bevor wir was tun. Aber es soll nicht so sein, dass wir selbst am Ende den Mund voll haben mit vielen Worten, aber der Bedürftige mit leeren Händen dasteht. Und schließlich noch ein letzter Tipp. Das ist wohl der berühmteste Tipp, beziehungsweise die berühmteste Stelle von den vieren, die ich ausgesucht habe, 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die Agape-Liebe ist langmütig und freundlich. Die Agape-Liebe eifert nicht. Die Agape-Liebe treibt nicht Wutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, die Agape-Liebe. Es sind Sätze, die hört man oft bei Trau-Gottesdiensten. Und deshalb haben sie sich bei vielen so als die Worte festgesetzt, die man in einer Ehe ausleben muss. Für den Rest, ja. Natürlich ist es wunderschön, wenn das so ist. Ich glaube, viele Ehen bräuchten es, dass man so miteinander umgeht, klar. Aber diese Worte gehören nicht nur in die Ehe. Sie sind Teil unseres Glaubens an Jesus Christus. Vor allem in Bezug auf die Agape-Liebe, die uns anvertraut ist. Ich habe überlegt, kann ich diese Verse bringen so in dieser Fülle, weil, naja, das sind sowieso mehrere Predigten eigentlich, stecken schon da alleine in diesem Text drin. Aber ich dachte, ja, vielleicht können sie doch so eine Art Impuls sein, auch wenn ich sie nicht im Einzelnen erkläre. Aber was ich persönlich mit diesen Worten mache, das will ich euch verraten. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen so im Jahr, mache ich das so, dass ich diese Worte jeden Tag für mich selbst zitiere, als eine Art Proklamation. Laut sage ich sie zu mir. Nicht nur als Gebet, sondern auch als Erinnerung daran für mich selbst. Schau, Hans-Werner, so sieht die Agape-Liebe aus, die du heute wieder zu den Menschen bringen kannst. Und das empfehle ich euch auch. Das verändert was. Langsam, aber es verändert was. Und die wichtigste Botschaft aus diesen Versen, fand ich, die steht ganz am Ende. Die Agape-Liebe hört niemals auf. Das ist herrlich. Und das heißt auch, dass es uns niemals an Möglichkeiten fehlen wird, Agape-Liebe auszuleben. Für manche mag die Information, die ich jetzt gerade gesagt habe, vielleicht ein bisschen schockierend sein. Je nach emotionalen Befindlichkeiten ist man manchmal eher zum Kratzen als zum Streicheln aufgelegt. Aber da dachte ich, und das sage ich euch zum Schluss, es ist doch gut, dass man da einen Leitvers hat, ne? Der einem hilft so durchs Jahr, den man jeden Sonntag am Eingang hier lesen kann und der einem dabei hilft zu erinnern, ah, das ist gefragt. Alles, alles und auch wirklich alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen dazu. Finde ich so schön. Und jetzt können wir